Warum seid ihr hier? Das soll jetzt keine dumme Anmache sein. Das ist eine ernste Frage. Seid ihr hier, weil ihr neugierig seid? Oder seid ihr hier, weil ihr schon lange mal wiederkommen wolltet? Oder seid ihr hier, weil ihr immer hier seid? Oder was sind wir als Gemeinde? Was sind wir als Gemeinde? Wer sind wir als Gemeinde? Und was machen wir so? Komische Fragen, mit denen ich da so komme. Ab und zu stelle ich mir diese Frage und ich finde, ein Gemeindeleiter sollte sich ab und zu solche Fragen stellen. Warum existieren wir als Gemeinde und was machen wir eigentlich? Und dann sind mir sofort, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr euch diese Fragen überlegt, dann sind mir sofort so, aber ich bin so ja auch geprägt, sind mir sofort so Gedanken gekommen wie, ja, das sind die Werte und das ist die Vision und das ist das Leitbild und so weiter. Und ich merkte so, ja, das ist so wie bei mir auf der Arbeit. Die fragen sich auch immer nach der Vision für die Firma und nach dem Leitbild und den Werten. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass sie sich überlegen, welche Ziele werden verfolgt. Ja, so wie in einer Organisation eben. Manchmal, wie kriegen wir mehr Kundenzufriedenheit hin? Ja, wie können wir noch attraktiver werden? Und so weiter. Wie macht man am besten sich bekannt? Ja, und die fragen sich dann auch immer, was ist denn unsere Kernkompetenz und wie bringen wir die an den Mann oder an die Frau? Ja? Ist das richtig allen Vertrieblern? So ist das doch, ne? Dann fragt man sich, was machen wir und so, wozu sind wir da? Und dann kommt man in solche Gedanken rein. Also ich komme da zumindest manchmal rein. Und dann sagt Jesus, halt! Ich will meine Gemeinde bauen. Amen. Ich will meine Gemeinde bauen. Ist das deswegen schlecht, sich Gedanken über Werte, Visionen, Konzepte, Strategien zu machen? Nein, das ist nicht falsch. Aber es ist nicht der Grund, wieso wir Gemeinde sind, es ist auch nicht der Weg, wie wir Gemeinde leben, sondern Jesus bestimmt, wie die Gemeinde sich entwickelt und wie die Gemeinde gebaut wird. Und das ist ein nicht ganz unerheblicher Unterschied zu einer Firma, möchte ich mal behaupten. Wir haben einen Herrn, der uns Impulse gibt, wie Gemeindeleben stattfinden soll und wie wir miteinander umgehen sollen. Und mir sind da immer zwei Eckpfeiler vor Augen. Wenn ich über Gemeinde nachdenke, fallen mir immer diese beiden Eckpfeiler ein. Das eine ist das Gebot der Liebe, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das höchste Gebot. Und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist ja sehr kompakt. Da kann man ja eine ganze Bibel draus schreiben. Ja, ist ja auch gemacht worden. Und das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist der Auftrag, den die Gemeinde bekommen hat, wo Jesus sagt, darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und letzten Sonntag habe ich ja versucht, in einem kurzen Satz darzustellen, was in der Bibel steht. Erinnert ihr euch, die da waren? Heute versuche ich mal in einem etwas längeren Satz zu sagen, aufgrund dieser beiden Pfeiler, was ich meine, was Gemeinde ist. Wir sollen Gott, jeden Menschen und uns selbst lieben und damit beschäftigen, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen, wo sie wachsen, weil sie die Wahrheit hören, Glaubensschritte wie die Taufe gehen und selbst in der Lage sind zu tun, was Jesus möchte. Ich finde, ein ganz wesentlicher Aspekt von Gemeinde ist der, dass Leute selber in die Lage versetzt werden, ein Leben mit Gott zu leben. Eigenständig, mündig. Ja? Keine Abhängigkeiten in erster Linie von irgendwelchen Leiterschaften. Nicht in erster Linie, sondern in erster Linie von Jesus. Und aus einer direkten Beziehung heraus zu lernen, wie lebe ich denn ein Leben mit Gott? Und so wie Eckbert in dem Bibelvers vorgelesen hat, Gott ist ein sprechender Gott. Gott ist ein kommunizierender Gott. Gott ist ein Gott, der gerne möchte, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben und der uns da auch helfen will. Und Gemeinde ist eben dafür da, das ist so eine Liebe-Lernschule hier, ne, mit sich selbst, mit Gott und mit den anderen. Und dann eben auch mit dieser Aufgabe, mit der Aufgabe, dass Menschen tatsächlich in die Nachfolge Jesu gerufen werden. Ja? So, also das mal eine kurze Zusammenfassung. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Eine Gemeinde entwickelt sich ja weiter, richtig? Und wir als Gemeinde entwickeln uns ja auch weiter. Wie geschieht das? Wie entwickelt sich Gemeinde weiter? Hat da einer eine Idee zu? durch Gottes Geist, das ist zweifellos richtig. Ja. Durch Menschen, das ist auch richtig. Auch das ist richtig. Ja, auch. Menschen, ja, noch was? Ich würde es vielleicht mal so zusammenfassen. Die Entwicklung einer Gemeinde ist die Summe der Entwicklung der Einzelnen. Und ihr habt gerade schon gemerkt, dass ich darauf abgefahren bin, dass jeder selbst in der Lage sein sollte, mit Gott zu sprechen, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass wir Leute in die Nachfolge Jesu rufen und sie dann selber in der Lage sind, das zu leben. Das heißt, dieser Prozess, Gott kennenzulernen und in Gott zu wachsen, innerlich zu wachsen, summiert sich auf zu dem, was in der Gemeinde insgesamt passiert. Das heißt, jeder Einzelne hat einen ganz wesentlichen Anteil dabei, ob eine Gemeindeentwicklung vorwärts geht oder nicht. Nämlich in dem Umgang seiner eigenen Entwicklung. Oder in seiner eigenen Entwicklung. Also Gemeindeentwicklung ist die Summe der Entwicklung der einzelnen Glieder. So, und dann erkennt man daran, dass man sich selber weiterentwickelt, habt ihr da auch noch nicht, geistlich weiterentwickelt. Ich meine jetzt nicht so als Mensch, sondern so, ja auch, aber so geistlich in der Beziehung zu sein. Woran erkennt man das? Woran kann man das sehen? Fällt euch da was für ein? Auch der zweiten und der dritten, ja. Das stimmt. Noch was? Also Liebe ist ein Kennzeichen. Noch eine Idee, woran man erkennt, dass einer geistlich reift. Man dreht sich nicht mehr um sich selbst so sehr, sondern es geht mehr um andere. Ja? So eine gewisse Selbstlosigkeit. Ja? Ja, genau. Man ist bewusst unterwegs. Nicht so, es läuft nicht so an einem vorbei, sondern man denkt drüber nach. Man reflektiert es. Ja? Was? Man erkennt immer mehr von dem, was in der Bibel steht. Ja, genau. Ich habe im Vertrauen wächst. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir auch, gehen wir auch gleich noch weiter drauf ein. Ich habe mal, einen Moment, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe mal drei Punkte aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, daran erkennt man, ob jemand geistlich wächst. Die Bibel spricht an einer Stelle von der Frucht des Geistes. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wächst die Frucht des Geistes im Leben von demjenigen, der an ihn glaubt. Und die wird beschrieben, die Frucht des Geistes wird beschrieben als Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und das sind alles Bereiche, in die man hineinschauen kann, um zu sehen, wie weit man da geistlich wächst. Das Zweite ist das, was auch gesagt worden ist. Ich sehe auch in der Bereitschaft, Dinge, die man bekommen hat, weiterzugeben, zu dienen, zu gucken, kann ich was von dem, was ich empfangen habe, kann das für jemand anders zum Vorteil werden, kann ich jemanden segnen damit? Das ist ein Zeichen von geistlichem Wachstum. Und zu guter Letzt, nicht zu guter Letzt, aber mit Sicherheit ist das auch ein wesentlicher Punkt, dass man mehr erkennt von Gottes Charakter an einem selber. Also, die Punkte Frucht des Geistes sind ja im Prinzip Eigenschaften von Gott. Und je mehr die Wirklichkeit werden, desto mehr sieht man von Gottes Charakter. Der Paulus hat mal an die Korinther geschrieben, dass wir verwandelt werden, wenn wir in der Beziehung zu Gott leben, dass wir verwandelt werden in das Bild Christi, in das Bild seines Sohnes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und genau das ist der Prozess der Transformation, den wir durchleben in unserem ganzen Leben, dass wir Jesus ähnlicher werden. So, jetzt ist das, wenn ich sage, dass mehr von Gottes Charakter ein Zeichen von persönlichem geistlichem Wachstum ist, dann möchte ich heute auf einen besonderen Punkt kommen, der sich auch in Gottes Charakter wiederfindet. Großzügigkeit ist ein Teil von Gottes Charakter. Großzügigkeit. Ja, und darum geht es mir heute. Das ist so ein bisschen mein Thema, Großzügigkeit. Und an unserem Maß an Großzügigkeit erkennt man eben auch, ob man geistlich gereift ist, ob man gewachsen ist oder nicht. Ja, und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Und wir werden relativ viele Bibelstellen lesen. Helga, tut mir leid, das ist keine englische Bibel, aber vielleicht geht das ja so. Was ist denn Großzügigkeit eigentlich? Was ist Großzügigkeit? Ich glaube, Großzügigkeit erkennt man daran, dass man zum Beispiel die Bereitschaft und das Vermögen hat, jemand anderem schnell zu vergeben. Dann bin ich großzügig mit jemand anderem. Ja? Wenn ich jemand schnell vergeben kann, wenn ich jemandem nichts nachtrage, wenn ich nicht richte über jemanden, sondern oder nicht lange Groll in mir rumtrage, dann merke ich einfach, ich bin in dieser Großzügigkeit Gottes, Frucht des Geistes war Gnade, war eins, ne? Güte, ja. Ich bin relativ schnell fertig mit solchen Sachen, weil ich großzügig sein kann. Das Zweite ist, ich kann es ertragen, wenn Leute anders sind als ich. Ich kann Andersartigkeit gewähren. Ich kann Freiheit gewähren. Ich bin großzügig damit, wie Gott großzügig ist mit seinen Menschen, die er gemacht hat, die er so unterschiedlich gemacht hat. Er ist so großzügig mit uns. Wir dürfen so unterschiedlich sein. Das ist ein Zeichen von Großzügigkeit. Ein Zeichen von Großzügigkeit ist auch, wie viel Zeit verschenke ich Menschen. Ne, das, was du gesagt hast, Christoph, nicht für meinen Vorteil, sondern um des anderen willen. Wie großzügig bin ich mit meiner Zeit? Und ein weiterer Punkt ist sicherlich, wie großzügig bin ich im Hinblick auf mein Geben, auf meine Bereitschaft, etwas abzugeben von meinem Geld, von meinem Besitz. Wie weit bin ich dazu bereit? Das zeigt meine Großzügigkeit. Ich glaube, und da komme ich zu dem, was du, Birgitta, glaube ich, gesagt hast, dass die Großzügigkeit nur wächst aus dem Vertrauen heraus zu Gott, dass er unser Fürsorger und unser Versorger ist. Also Gott ist fürsorglich und versorgt uns und deswegen können wir überhaupt großzügig werden. Ich glaube, ein Mensch, der, ach, das werden wir gleich lesen, wenn wir den Text lesen, ein Mensch, der sehr besorgt ist um seinen Weiterleben und so weiter, der da viel drauf achtet und guckt und eng ist da drin, der kann nicht großzügig sein. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir lesen mal aus Lukas 12 von Vers 22 bis Vers 34. Ich habe euch das mal mitgebracht. Und dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, seinem Leben auch nur eine Stunde hinzufügen oder sich verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, wie euer Leben zu verlängern, warum macht ihr euch dann Sorgen über all das Übrige? Und seht euch doch die Lilien an. Also Lilien sind Blumen. Ne? Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und ohne zu weben, also ohne zu arbeiten. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um dieser Dinge willen geht es den Heiden, also den Menschen, die Gott nicht kennen, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber, der weiß, was ihr alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen. Dann wird er euch alles andere oder alles Übrige dazugeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum oder auch Schatz steht in einer Übersetzung ist, da wird auch euer Herz sein. Ihr habt gesehen, dass ich einige Worte rot eingefärbt habe. Die fasse ich einmal kurz zusammen. Ich gehe nochmal zurück. Die zeigen uns nämlich, was Sorge für Folgen hat. Der Sorgefolge hat nicht den Glauben, dass Gott ihn versorgt. Und deshalb macht er so einiges. Und das sehen wir in diesem Text. Er muss sich sozusagen selber versorgen. Weil er nicht glaubt, dass Gott ihn versorgt, muss er sich selber versorgen. Ja? Er muss Vorsorge betreiben. Also hier Vorratskammern und Scheunen und so weiter. Die Geschichte steht hier in dem Zusammenhang, dass Jesus ja ein Gleichnis erzählt von einem Bauern, der enorm viel Ernte hatte und gar nicht wusste, wohin mit seiner Ernte und dann gesagt hat, so jetzt baue ich mir noch ein paar mehr Scheunen, dann lagere ich alles und dann lasse ich es mir gut gehen und dann genieße ich das Leben. Und dann kommt Gott und sagt, du Narr, morgen wird das Leben von dir weggenommen. Was ist denn mit diesem ganzen Besitz? Und deswegen sagt Jesus, sammelt kein Geld für das Diesseits, sondern sammelt ein Reichtum, der im Himmel ist. Der kann euch nämlich nicht weggenommen werden. Also, Vorratskammern, Scheunen, das sind diese Dinge, die wir tun, damit wir so ein Sicherheitsgefühl befriedigen können. Anstelle von dem, dass Gott uns Sicherheit zusprechen will. Der Sorgenvolle ist auch derjenige, der sich viel Mühe machen muss. Ja? Hier, das Beispiel der Linien, die wachsen einfach, ohne sich abzumühen. Und der Sorgenvolle, der bemüht sich, der guckt und ja, kriege ich alles auch geregelt und es muss eigentlich funktionieren. Scheitern ist gar nicht drin in dem Plan, darf gar nicht passieren. Ja, Scheitern ist keine Option. Oder dann auch, auf der nächsten Seite steht es dann, dass ganz viel Unruhe ins Leben hineinkommt. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Da ist kein innerer Frieden bei dem, der immer mit Sorge da unterwegs ist. Sondern Friede kommt eben dann, wenn Vertrauen zu Gott wächst. So, und Sorge zeigt im Grunde auch, dass es darum geht, dass man sein Leben Gott unabhängig lebt. Weil man ihm nicht vertraut, dass Gott einem hilft. Entweder weil man ihn nicht kennt oder aus welchen Gründen auch immer. Man meint, man muss das Leben selber wuppen und muss sich halt selber ganz viel kümmern. Und das bringt Sorge mit sich. Und Sorge ist dann nicht in der Lage, der Sorgenvolle ist nicht in der Lage, großzügig zu sein. Die Sorge loszuwerden ist eine Voraussetzung dazu, großzügig zu sein. Und das zeigt uns der Text. Aber wenn man dann seine Sorge losgeworden ist, sozusagen sagt, ja, Gott ist mein Versorger, ja, dann heißt das noch lange nicht, dass man dann auch großzügig ist. Also wer sorglos lebt, der ist noch lange nicht großzügig. Aber wer sorgenvoll lebt, der wird definitiv nicht großzügig. Ja? Der Zusammenhang, den gibt der Text schon hierher. Dem Sorgenvollen ist es nahezu unmöglich, großzügig zu werden. Jetzt tauchen wir mal in eine Geschichte ein, wo der Paulus an die Korinther geschrieben hat. Und da ging es um eine Kollekte. Und das machen wir dann hinterher auch, eine Kollekte. Ne? Hinterher machen wir das dann auch. Ist auch gut so, dass wir es diesmal hinterher machen. Der hat die Korinther angeschrieben und er hat ihnen geschrieben, ihr seid total bekannt dafür, dass ihr so reichlich gebt. Also finanzielle Opfergabe. Das ist also so, dass die da einmal im Jahr vorbeigekommen sind und dann haben die Geld eingesammelt von den Gemeinden für die Jerusalemer Muttergemeinde. Also nicht die Tochtergemeinden haben Geld gekriegt, sondern die Muttergemeinde hat Geld gekriegt. Interessant. Die haben also Geld eingesammelt. Und der Paulus sagt zu den Korinthern, ihr seid richtig bekannt dafür in der Umgebung, dass ihr großzügig seid. Und ich habe auch allen Leuten davon erzählt, dass ihr großzügig seid. Und das ist so, dass die das einmal im Jahr gemacht haben. Und die haben jetzt nicht so, wie wir jetzt gleich machen, hier mal so geguckt, was habe ich denn dabei? Ja, gebe ich mal was von. Fertig, Korb geht weiter. Sondern die haben gespart da drauf. Die haben ein echtes Opfer gebracht. Die haben sich das richtig was kosten lassen, die Geschwister in Jerusalem zu unterstützen. Wir haben das hier auch schon mal so gemacht, dass wir zweckgebunden richtige Kollekte, ein richtig fettes Opfer eingesammelt haben und ich war ganz stolz auf die Gemeinde, dass auch hier eine große Bereitschaft da ist. Und der Paulus sagt, ja, ich habe das auch überall erzählt, aber ich schicke dann lieber doch nochmal zwei Leute, die dann gucken, ob ihr gut vorbereitet seid, wenn wir die Kollekte abholen. Ne? Nicht, dass hinterher irgendwie schlecht über euch geredet wird, weil ihr ja doch nicht so treu seid, wie von euch gesagt wird. Und dann kommt dieser Text. 2. Korinther 9 von 6 bis 15. Da steht, dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Und wer freigebig sät, der wird auch freigebig ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, freiwillig. Nicht aus Pflichtgefühl oder aus Zwang, denn Gott liebt den fröhlichen Geber. Gott aber kann euch jede Gabe überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen dem Sämann und Brot zur Speise reicht, wird eure Saat reich Reich machen heißt das eigentlich. Und mehren, reichen, also anreichern und vermehren. Und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller, in diesem Fall, finanzieller Freigebigkeit, die bei euch, die bei uns Dank an Gott bewirkt. Denn die Ausübung dieses Dienstes, ich habe das mal deswegen dahingeschrieben, weil das interessant ist für das Verständnis von dem Text. Das Wort Dienst heißt hier Liturgia und das ist Gottesdienst. Ja, denn die Ausübung dieses Dienstes, dieses Gottesdienstes, nämlich zu geben, ist ein Gottesdienst. Zu geben ist ein Gottesdienst. Die Ausübung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viel Dank an Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes, da steht dann nicht mehr Liturgia, sondern Diakonia, das ist der Dienst an Menschen, verherrlichen sie Gott. Sie erleben als Menschen einen Dienst, der von einer anderen Gemeinde an sie erteilt wird und sie verherrlichen dafür Gott. Diejenigen, die geben, sehen es als einen Gottesdienst. Sie dienen Gott in erster Linie. Sie dienen nicht in erster Linie den Geschwistern, denen auch, die wissen schon, warum sie das tun, also so nicht. Aber sie tun es aus einer Haltung des Gottesdienstes heraus und die Empfangenden nehmen es als eine Haltung des Menschendienstes und verherrlichen dadurch dann Gott. Also es läuft bei beiden, beim Gebenden und beim Nehmenden eigentlich auf das Gleiche hinaus. Der Gebende ist orientiert auf Gott und der Empfangene ist orientiert und dankbar an Gott. Sie verherrlichen Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi. Ja, sind Sie jetzt, verherrlichen Sie jetzt Gott wegen des Gebens? Und wieso steht dann hier wegen des Bekenntnisses zum Evangelium Christi? Das Evangelium Christi ist ein Evangelium des Gebens. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Es ist ein Evangelium des Gebens. Und deswegen steht das hier. Deswegen heißt es hier, Sie verherrlichen Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen eurer Lauterkeit der Gemeinschaft mit Ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehen Sie sich nach euch wegen der überreichen Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Der Text, der zeigt, worauf Großzügigkeit eigentlich, oder der Großzügige, in diesem Fall ist es ja die Gemeinde in Korinth, sich verlässt, beziehungsweise worauf er vertraut. Und ohne dieses Vertrauen wäre diese Großzügigkeit nicht so richtig da. Auch hier gehe ich nochmal zurück in den Text. Gott hat genug für mich und Gott hat genug für den anderen. Der, der großzügig ist, der kann glauben, dass Gott ein reicher Gott ist. Ein Gott ist, der im Überfluss ist. Ein Gott, der aus einem Überfluss heraus gibt. Der hat nicht so ein Gottesbild von einem knickrigen Gott, den man so anbetteln muss. So ein Bild hat er nicht von Gott. So ein Glaube und so ein Vertrauen hat er nicht an Gott. Der sieht Gott nicht als einen, der mal zusehen muss, wo er die Finanzen herkriegt. Nein, der weiß, ja, alles Gold und Silber gehört Gott. Alle Schätze des Himmels und der Erde, die gehören Gott und der kann da rausgreifen und kann es verteilen, wie er es möchte. Gott ist großzügig, Gott ist reich. Ja, das ist das Grundvertrauen dessen, der großzügig auch selber ist. Weil er verlässt sich auf diesen Gott. Er verlässt sich darauf. Er vertraut darauf. Dann heißt es hier, Gott mehrt, da in Vers 10, Gott mehrt und erreicht, also Gott gibt und er mehrt. Also das ist nicht nur so, dass Gott etwas gibt, sondern er gibt es so, dass es sich vermehren kann. Schönes Beispiel ist natürlich die Speisung der 5000, wie Jesus das demonstriert hat. Da war was, was von Gott gegeben ist, aber es hat sich gemehrt. Und so sieht Gott das eigentlich auch, dass er die Dinge mehren möchte. Und die Dinge mehren sich dadurch, dass wir großzügig sind. Indem wir großzügig sind, mehrt sich das, haben mehr Leute Vorteil davon, profitieren andere auch davon. Gott lässt wachsen, ja, das steht hier, die Früchte eurer Gerechtigkeit lässt er wachsen. Das heißt, auch diese innere Herzensveränderung zu mehr Großzügigkeit ist ein Ding, was Gott an unseren Herzen tut. Er lässt uns geistlich wachsen. Er lässt uns auch in Großzügigkeit wachsen. Und ihm sollten wir uns aussetzen und ihm sollten wir vertrauen. Aber ist ja die Liste, worauf sich der Großzügige verlässt. Er verlässt sich darauf, dass Gott wachsen lässt. Er hat nicht so ein Gottesbild von Gott hat einmal gemacht, sitzt im Lehnstuhl und guckt sich an, was jetzt passiert. So ein Bild hat er nicht von Gott. Dann Gott beseitigt Mangel. Das ist, glaube ich, die nächste Seite. Gott beseitigt Mangel. Durch die Ausübung des Gebens, dieses Gottesdienstes, wird Mangel ausgefüllt. Und Gott ist derjenige, der Menschen gebraucht, um Mangel auszufüllen. Wir sind gerufen, um Mangel bei anderen Menschen auszufüllen. Nicht nur finanziell, nicht nur materiell, aber auch. In diesem Fall geht es ja um finanzielle Großzügigkeit. So, und was passiert dann? Gott wird geglaubt dadurch, dass jemand gegeben hat. Wenn jemand erlebt, ich weiß nicht, wie sehr ihr schon mal beschenkt worden seid, ganz unberechtigterweise, und zwar in einem Zusammenhang, dass ihr wirklich das auf Gott projiziert, dann seid ihr doch sicherlich dankbar, oder nicht? Oder sagt ihr, das war aber jetzt nicht genug. Ja, wo ist mehr? Nein, man ist doch total überwältigt und dankbar an Gott und kann ihn doch tatsächlich verherrlichen. Ja? Und das sind die Dinge, die der Großzügige weiß. Der weiß, wenn ich großzügig bin, kann Gott dadurch, durch mein Handeln, in dem anderen etwas freisetzen, nämlich ein Dank an ihn und eine Verherrlichung seines Namens. Das heißt, wenn ihr Geld gebt, denkt mal darüber nach, was das bei dem anderen auslösen könnte. Oder wozu Gott es benutzen will, um etwas bei dem anderen auszulösen. Es ist nicht nur, dass ein Mangel vollgemacht wird, das steht da auch, ja, das stimmt. Aber das ist nicht alles. Es geht darum, dass die Leute anfangen, wirklich Gott zu danken und ihn zu verherrlichen. Und das tun sie eben, wie hier steht, weil man sich eben an das Evangelium Christi gehalten hat. Großzügigkeit ist im Prinzip das Umsetzen des Evangeliums, das Tun des Liebesgebotes. Das ist Großzügigkeit. Okay, und in der Form wird also das Evangelium in die Tat umgesetzt. So, seid ihr jetzt alle großzügig? Habt ihr das jetzt verstanden? Ja. Ich weiß, es gibt gleich wieder Widersprüche. Die habe ich selber in mir. So Widersprüche wie, oh, kann ja nicht alles Geld abgeben und den Arm verteilen und so. So ein bisschen reicher Jüngling und diese Herausforderung, weiß nicht, kennt ihr das? Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Das hat einen Grund, dass wir so in solcher Problematik stehen, weil es gibt in der Bibel auch eine Spannung, wie es immer eine Spannung gibt. Da gibt es nämlich auf der anderen Seite die Ansage, dass man ein guter Haushalter sein soll. Ja? Man soll nicht vergessen, seine Familie zu versorgen, weil man ja so großzügig mit allen möglichen Leuten ist und die auf der Strecke bleiben. Das ist mit Sicherheit nicht in Gottes Sinne. Ja? Also bei aller Großzügigkeit gibt es auch eine Verantwortung, die wir haben mit dem, was uns anvertraut worden ist. Ja, Jesus sagt, nimm dieses Talent und vergrab es nicht. Das hat derjenige gemacht, weil er Angst hatte vor Gott. Sondern nimm dieses Talent und wuchere damit, vermehre es. Aber vergesst nicht die, für die Gott euch Verantwortung gegeben hat. Oder auch, manchmal ist es ja so, dann kommen Menschen und sagen, ja, ich bin in Not, Mangel und so weiter, gib mir mal Geld. Und man macht das mal und dann macht man das nochmal und dann macht man das nochmal und dann stellt man fest, man wird so angezapft, weißt du, so. Die finanzielle Hilfe, die man gibt, ist überhaupt gar keine Hilfe, sondern stützt ein System, was gar nicht gut ist. Und die wirkliche Hilfe für solch eine Person wäre besser zu sagen, du kriegst von mir gar nichts mehr. Ja? Es sei denn, Gott sagt mir, jetzt gibt's ihm was. Dann bin ich sofort bereit dazu. Aber wenn ich irgendwie merke, finanzielle Hilfe schadet, statt dass sie hilft, dann sollte man es lieber lassen. Ist man deswegen nicht großzügig? Nein, hat man nachgedacht, dann ist man vielleicht klug. Ja? Und der andere ist einem wichtiger, als dass man jetzt irgendwie... So, und wenn man dem anderen damit nicht hilft, dann wäre es unklug oder inkonsequent, wenn man dann trotzdem da ihm das Geld hinterherwirft. So, ich bin hier angefangen und damit komme ich zum Schluss, dass ich euch gefragt habe, woran erkennt man das Wachstum einer Gemeinde oder die geistliche Entwicklung einer Gemeinde? Und ich hatte gesagt, die geistliche Entwicklung einer Gemeinde ist die Summe der Entwicklung der Einzelnen. Und dann habe ich gesagt, die Entwicklung eines Einzelnen ist die geistliche Reifung. Und die ist uns aufgetragen worden im Missionsbefehl. Ne? Geht hin und lehret sie halten. Und ein Teil dieses Aspektes ist, den Charakter Gottes mehr zu unserem Charakter werden zu lassen, durch seine Hand an unserem Herzen. Und ein Aspekt davon war die Großzügigkeit. Da gibt es ja ganz viele andere Aspekte noch. Aber ich glaube, um das mal auf den Anfangspunkt zu bringen, wenn wir als Gemeinde wirklich was verändern wollen in dieser Stadt, in den Städten, wo wir leben, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Gott vertrauen, dass er uns komplett versorgt mit allem und wir großzügig sein können, auch als Gemeinde. Wirklich großzügig sein können. Dass wir nicht so Pfennigfuchser werden oder so kniepig sein müssen oder so Sorge haben oder Gehalt reicht aber am Ende des Monats nicht oder so. Ich kenne diese Gemeinde auch nicht so, ganz ehrlich. Ich bin auch ganz dankbar dafür. Und trotzdem sei es uns gesagt, dass ja vielleicht neue Herausforderungen auf uns warten. Neue finanzielle Herausforderungen. Ja, ich habe da so ein paar Ideen im Kopf gehabt, wo ich dachte, das ist richtig gut, da auch mal Geld hinzugeben. Und vielleicht müssen wir dann auch mal wieder so Schritte des Glaubens gehen. So ein Wagnis, was so ein bisschen das bei den Korinthern war. Mal so ein bisschen aus dem, nicht nur aus dem Überfluss zu geben, sondern von der Substanz. Ja, was zu wagen. Ja, ist nicht zu Ende gedacht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber das Wesentliche für mich ist, dass die Summe unseres Gemeindewachstums, unser Gemeindewachsen, geistliches Gemeindewachstum abhängt von der Summe des Einzelnen, wie ihr einzeln wächst. Deswegen möchte ich euch herausfordern, heute Abend diesen Punkt von Großzügigkeit mal in euch ein bisschen gären zu lassen. Lasst Gott mal damit arbeiten. Reflektiert euch mal darüber, sprecht mal darüber, denkt mal darüber nach. Großzügigkeit, und ich weiß, ich habe jetzt sehr auf finanzielle und Besitz habe ich abgehoben. Es gibt natürlich diese andere Großzügigkeit, jemandem Zeit zu schenken und so weiter. All das hatte ich auch gesagt. So, möchte ich zum Abschluss beten und dann darfst du weitermachen, Egbert. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns nicht nur teilhaben lässt an deinem Reich, sondern dass du uns veränderst. Dass du unsere Herzen nimmst und sie immer wieder ausrichtest auf dich und uns herausforderst, dir zu vertrauen. Dass du ein guter Versorger bist, einer, der sich kümmert, einer, der uns nicht im Stich lässt, sodass wir mehr und mehr von deinem Charakter der Großzügigkeit einfach so auch verinnerlichen können. Ja, du sagst, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Herr, wir wollen das uns zu Herzen nehmen, zu überlegen, wo unsere Werte sind, wo es wichtig ist für uns. Und ich möchte dich so bitten, dass wir, wo wir erkennen, dass es da Luft nach oben gibt oder Potenzial zur Umkehr, dass wir das dann tun. Schenke du Gnade, dass wir dich repräsentieren in dieser Welt, wirklich zeigen, wie gut du bist, deine Güte und Barmherzigkeit, dass auch diese Effekte entstehen, wenn wir großzügig sind, dass Leute nachfragen, ins Nachdenken kommen, überlegen, warum machen die das, wieso ist das so? Und dass wir einen guten Grund haben, auf dich hinzuweisen in allem. Ja, ich bitte dich, dass du uns als Einzelne segnest, jeden Einzelnen hier und als Gemeinde, dass wir herausfinden, was deine konkreten Schritte sind und dass wir dir dann mutig auch gehen. Amen.